Hannah Fry. Hello World. Was Algorithmen können und wie sie unser Leben verändern. Ob wir es gerade bemerken oder nicht, Algorithmen bestimmen unser Leben. Und wir geben weit mehr an sie ab, als wir denken. Sie diktieren nicht nur, welche Werbung uns online angezeigt oder welcher Film uns als nächstes vorgeschlagen wird, sondern sie stecken auch in Flugzeugen oder Autos. Ja, möglicherweise bestimmen sie bald sogar darüber mit, welche Straftäter ins Gefängnis gehen und welche nicht. Immerhin trauen wir ihnen zu, objektiv und fair entscheiden zu können. Aber stimmt das wirklich? Nicht ganz. Algorithmen werden uns viel im Leben erleichtern. Doch sie machen auch Fehler. Die Mathematikerin und Datenforscherin Hannah Fry schlägt deshalb vor, den Algorithmen vorerst nicht allzu viel Macht einzuräumen. Diese Blinks erklären, was Algorithmen sind und wie sie funktionieren, in welchen Bereichen sie uns schon heute haushoch überlegen sind und wo wir ihnen besser nicht zu viel zutrauen sollten. Blink Nummer 1. Es gibt zwei Typen von Algorithmen, die jeweils für verschiedene Aufgaben geeignet sind. Algorithmus. Schon das Wort klingt ja kompliziert. Dabei ist es prinzipiell nichts anderes als eine Art Anleitung mit einer Reihe von Befehlen, vergleichbar mit Kochrezepten oder der Aufbauanleitung zu deinem Billigregal. Bloß sind die handelsüblichen Algorithmen natürlich nicht auf Papier gedruckt, sondern bestehen aus einem Computercode, der sich aus mathematischen Gleichungen, Logik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen zusammensetzt. Sie werden mit Daten gefüttert, bekommen ein Ziel gesetzt und arbeiten dann die Rechenschritte ab, bis es erreicht ist. Algorithmen ordnen, klassifizieren, filtern und kombinieren Daten. Oft sogar alles zusammen. Der Google-Suchalgorithmus zum Beispiel priorisiert Ergebnisse so, dass er dir die Webseite zuerst anzeigt, nach der du wahrscheinlich auch gesucht hast. Netflix schlägt nach einem ähnlichen Prinzip Filme vor. Und Facebooks Feed-Algorithmus filtert dir die Posts heraus, für die du dich mit höherer Wahrscheinlichkeit interessieren könntest. Aber wie genau machen die Algorithmen das? Nun, da gibt es zwei verschiedene Typen. Der erste arbeitet mit klaren und direkten, von Menschen erstellten Anweisungen. Eben ganz nach dem Prinzip einer Bauanleitung. Zuerst machst du dies, danach das, und wenn das geklappt hat, dann jenes. Ein derartiger Algorithmus kann nur leisten, was der Mensch vorher programmiert hat. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch kompliziert und leistungsfähig sein kann. Der zweite Typus ist selbstlernend, beruht also weniger auf einer genauen Programmierung, sondern funktioniert mehr nach dem Prinzip Learning by Doing. Der Algorithmus lernt so, wie auch Lebewesen lernen. Angenommen, du wolltest deinem Hund beibringen, Pfötchen zu geben. Dazu gibst du ihm natürlich keine Liste mit Anweisungen, also keine Programmierung, sondern belohnst ihn einfach, sobald er es richtig macht. Das Lernen passiert dann von alleine. Ähnlich funktioniert es beim selbstlernenden Algorithmus. Man setzt ihm ein Ziel, füttert ihn mit Daten und gibt dann ab und zu Feedback, ob er sich dem Ziel nähert oder sich auf der falschen Spur befindet. Doch wie kommt man an die wertvollen Daten, mit denen man selbstlernende Algorithmen füttert? Blink Nummer 2. Unternehmen machen mit unseren Daten Gewinne, wir aber tragen das Risiko. Ob wir wollen oder nicht, wir alle produzieren Daten. Schon ein einfacher Morgen generiert Unmengen. Was wir einkaufen, wie spendierfreudig wir sind, welchen Weg wir zur Arbeit nehmen und welches Fortbewegungsmittel wir benutzen. Alle diese Daten können für Unternehmen von großem Interesse sein, in diesem Fall zum Beispiel für Supermärkte oder Taxiunternehmen. Doch wie kommen sie überhaupt daran? Die Antwort: vor allem online. Nirgends sonst geben wir so viel von uns preis. Mit unserem Surfverhalten zeigen wir, was wir mögen und wer wir sind und erlauben so den Algorithmen, ein Profil von uns zu erstellen. Nach diesem Profil bekommen wir dann beispielsweise maßgeschneiderte Werbung angezeigt. Oder dachtest du, es sei ein Zufall, dass du gerade Fahrräder gegoogelt hast und kurz darauf in der Seitenleiste von Spiegel Online die Angebote eines Fahrradshops angezeigt werden? Bei all dem gilt, je mehr Daten, desto genauer das Profil. Dank reichlich Klicks kann ein guter Algorithmus unseren Charakter theoretisch sogar besser einschätzen als unser Partner. Und weil die Datensammler so viel über uns erfahren, kann man mit ihnen auch viel Geld machen. Der Datenhändler Palantir zum Beispiel ist mit 20 Milliarden US-Dollar in etwa so viel wert wie Twitter. Er verdient, indem er die persönlichen Daten von Menschen aufkauft oder sammelt und sie dann weiterverkauft. Doch Moment mal, weiterverkaufen? Nun, Unternehmen wie Palantir, aber auch Google, Facebook und Co. rühmen sich damit, Daten nur anonymisiert weiterzugeben und den Datenschutz einzuhalten. Doch auch hierfür gibt es Algorithmen, die aus den Daten herauslesen können, zu welcher realen Person sie gehören. Die Journalistin Svea Eckert und der Informatiker Andreas Dues wollten ausprobieren, wie anonym anonymisierte Daten wirklich sind. Sie gaben sich dazu als Datenhändler aus und erwarben die anonymisierten Browserdaten von 3 Millionen Menschen. Sie fanden schnell heraus, wie sie die Anonymisierung aufheben konnten und programmierten einen Algorithmus, der erkannte, wann jemand auf seinem Social-Media-Profil aktiv gewesen war. So konnten Eckert und ihr Team die Daten bald Klarnamen zuordnen. Das Problem ist, dass solches Material theoretisch verwendet werden kann, um beispielsweise jemanden zu erpressen. Damit wird eine Grenze überschritten. Niemand sollte ohne unser Wissen heikle Daten von uns sammeln, geschweige denn weitergeben dürfen. Deswegen müsste die Politik unbedingt dafür sorgen, dass unsere sensiblen Daten in Zukunft besser geschützt sind. Blink Nummer 3. In der Justiz werden Algorithmen zur Risikoeinschätzung eingesetzt und entlasten damit die Richter. Was können wir Algorithmen realistischerweise zutrauen? Besonders sensibel wird die Beantwortung dieser zentralen Frage, wenn es um die Justiz geht. Zurzeit ersetzen Algorithmen noch keine Richter. Allein schon deshalb, weil sie noch nicht in der Lage sind, die Argumente zweier Parteien abzuwägen oder Konzepte wie etwa mildernde Umstände mit einzubeziehen. Doch es gibt auch Felder in der Rechtsprechung, in denen sie menschliche Richter übertrumpfen. Zum Beispiel kann ein Algorithmus mithilfe von allgemeinen Kriminalstatistiken und Personendaten ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person eine erneute Straftat begehen wird. Bereits in den 1920er Jahren machten statistische Modelle bessere Vorhersagen über Rückfälligkeit als menschliche Experten. Das verdanken wir dem Soziologen Ernest Burgess und seinem Modell zur Risikoeinschätzung. Anhand der Daten von 3000 Gefängnisinsassen konnte er 21 Risikofaktoren ausfindig machen, die einen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen wahrscheinlicher machten. Die Prognosen seines Modells überzeugten. 98% der Personen, die mit einem geringen Risiko eingestuft wurden, blieben dem Gesetz während ihrer Bewährungszeit treu. Heutzutage eingesetzte Algorithmen zur Risikoeinschätzung funktionieren, wenn auch ungleich komplexer, prinzipiell noch nach dem Modell von Burgess. Man füttert sie mit Daten und Fakten über den Angeklagten. Wie alt ist er? Hat er Vorstrafen begangen und wenn ja, welche und wie schwere? Anschließend erhält man im Abgleich mit diversen Kriminalstatistiken eine Prognose darüber, wie er wohl in Zukunft handeln wird. Algorithmen helfen Richtern sogar dabei, ein Strafmaß festzulegen. Doch wie gut sind sie wirklich im Vergleich zur menschlichen Rechtsprechung? Um das herauszufinden, untersuchten im Jahr 2017 Kriminalforscher die Daten einer 750.000 Menschen, die zwischen 2008 und 2013 in New York City festgenommen und einer Kautionsanhörung unterzogen wurden. Das Ergebnis? Die Richter hatten viele entlassen, die der Algorithmus der höchsten Risikogruppe zuordnete. Besonders schockierend war, dass ganze 62,7% dieser Menschen, denen der Algorithmus die Kaution verweigert hätte, Verbrechen begingen, während sie auf Kaution draußen waren. Darunter auch Mord und Vergewaltigung. Für die Forscher war das Ergebnis jedoch keine Überraschung, denn gerade wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, sind uns die Algorithmen haushoch überlegen. Blink Nummer 4. Algorithmen können bei der Früherkennung von Krankheiten helfen. Die Geschichte der Medizin lässt sich im Grunde auf eine zentrale Formel bringen. Denn was vor 2500 Jahren zur Zeit von Hippokrates, dem Vater der modernen Medizin, galt, gilt auch heute noch. Bei medizinischen Fragen geht es darum, Muster zu erkennen. Und genau das beherrschen Algorithmen besonders gut. Muster zu erkennen heißt, bestimmen, einordnen und Wahrscheinlichkeiten voraussagen. In der medizinischen Praxis ergeben sich aus der Mustererkennung dann Fragen wie: Ist der Knöchel gebrochen oder nur verstaucht? Stellt diese Entzündung ein ernsthaftes Problem dar oder wird sie von alleine weggehen? Ist die Schwäche nur eine vorübergehende Erkältung oder muss ein Antibiotikum eingenommen werden? Besonders wichtig ist die Mustererkennung in der Pathologie. Entsprechend hilfreich sind hier die Algorithmen. Pathologen stellen beispielsweise fest, ob eine Person Krebs hat. Dazu untersuchen sie Blut- oder Gewebeproben, und zwar eine Menge. Durchschnittlich analysieren sie täglich Hunderte von Proben mit manchmal mehr als 100.000 Zellen. Es ist die buchstäbliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Hier könnte also ein Algorithmus weiterhelfen. Bei der Mustererkennung in Bildern wird für gewöhnlich ein selbstlernender Algorithmus eingesetzt. Der muss vor allem zwei Fähigkeiten mitbringen: Sensitivität und Spezifität. Nehmen wir einmal an, man würde einen solchen Algorithmus mit den Bildern von Brustgewebe füttern, das er als gesund oder krebshaltig erkennen soll. Man würde von ihm erwarten, dass er sensitiv genug ist, um die Anomalien zu erfassen, die üblicherweise in einer Brust mit Tumoren vorkommen. Zugleich sollte er aber auch spezifisch sein, sodass er gesundes Brustgewebe nicht fälschlicherweise für verdächtig hält. Derzeit müssen sich Entwickler häufig noch zwischen Sensitivität und Spezifität entscheiden, wenn sie einen Algorithmus lernen lassen. Menschliche Pathologen hingegen haben nur selten Probleme damit, gesundes Gewebe von Krebszellen zu unterscheiden. Dafür kann es ihnen jedoch leicht passieren, dass sie einen Tumor nicht entdecken. Die Lösung liegt auf der Hand. Mensch und Algorithmus müssen zusammenarbeiten und die Algorithmen müssten so trainiert werden, dass sie alle Tumore erkennen, die Menschen übersehen. Blink Nummer 5. Selbstfahrende Autos sind noch nicht so ausgereift, wie wir denken. Selbstfahrende Autos tauchen in der Presse vor allem in zweierlei Szenarien auf. Entweder in Horrorgeschichten, bei denen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen, oder aber sie werden dafür verantwortlich gemacht, schon bald Millionen von Truckern und Taxifahrern arbeitslos zu machen. Was die meisten dabei vergessen, ist die Frage, ob die Technologie überhaupt schon so weit ist. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst einmal verstehen, wie die Technik hinter den selbstfahrenden Autos aussieht. Denn auch hier steckt natürlich ein Algorithmus dahinter. Und der hat es in sich, denn seine Aufgabe ist es, genau zu ermitteln, wo sich das Auto in jedem Moment befindet. Um dies errechnen zu können, braucht er diverse Daten: GPS, Kameraaufnahmen, Drehgeschwindigkeit sowie Laserdaten, die den Abstand zu allen möglichen Hindernissen angeben. Das Erstaunliche daran ist, keine dieser Messungen bzw. Bildaufnahmen zeigt dem Algorithmus genau an, wo sich das Auto befindet. Es ist vielmehr so, dass jede Datenquelle dazu beisteuert, dass der Algorithmus genauer werden kann. Dies wird als probabilistische Inferenz bezeichnet, also eine Vermutung, bei der der Algorithmus die tatsächliche Position des Objekts schätzt. Auch dieser Algorithmus ist selbstlernend. Das hört sich erst einmal wahnsinnig riskant an, klappt in den allermeisten Fällen aber schon erstaunlich gut. Doch bevor sich auf unseren Straßen fahrerlose Autos tummeln, müssen noch eine ganze Reihe von Feinheiten gelöst werden. Wie soll der Algorithmus zum Beispiel verstehen, dass er etwas vorsichtiger fahren soll, wenn Kinder in der Nähe spielen? Oder noch komplizierter, was, wenn man einmal gegen die Verkehrsordnung verstoßen muss, um beispielsweise einen Krankenwagen vorbeizulassen? Bis all diese Probleme gelöst sind, ist auch die vollkommene Autonomie, bei der der Fahrer sich hundertprozentig entspannen kann, noch in weiter Ferne. Und solange die gänzlich autonome Variante nicht ausgereift ist, scheint die beste Lösung das Prinzip des elektronischen Schutzengels zu sein. Diesen Ansatz verfolgen aktuell auch Volvo und Audi. Beide Autohersteller überlassen dem Fahrer das Kommando und der Computer assistiert, etwa indem er den Wagen bei Gefahr automatisch abbremst. Blink Nummer 6. Algorithmen können bei der Vorhersage und Aufklärung von Verbrechen helfen. Nicht nur bei der Verurteilung von Straftätern, sondern auch bei der Verbrechensbekämpfung selbst können Algorithmen immens hilfreich sein. Die besten von ihnen basieren sogar nur auf einem einzigen Parameter, dem Tatort. Kriminelle erzeugen bei ihrem Vergehen oft unbewusst räumliche Muster. Das brachte den ehemaligen Polizisten Kim Rossmo im Jahr 1995 auf die Idee, einen besonderen Algorithmus zu entwickeln. Statt die riesige Menge an Beweisen zu berücksichtigen, die an jedem Tatort gesammelt werden, sollte sein Algorithmus sich stattdessen einzig auf die Geografie fokussieren. Als Testfall diente ihm die Suche nach einem Vergewaltiger, der Anfang der 90er Jahre mehrfach zugeschlagen hatte. Die diversen Tatorte lagen allesamt in Großbritannien und der Geoprofiling-Algorithmus sollte nun bestimmen, wo der Täter lebte. So wie man beispielsweise den Standort eines Rasensprengers bestimmen kann, wenn dieser nur lange genug gesprenkelt hat, kann man auch den Aufenthaltsort eines Verbrechers nur dann bestimmen, wenn es genügend Tatorte gibt. Im Fall des britischen Vergewaltigers gab es über 5 Tatorte sowie einige andere Ortsdaten. Mit ihrer Hilfe schaffte es Rossmos Algorithmus, den Wohnort des Täters auf 2 Gebiete einzugrenzen. Und an einem der beiden schnappte die Polizei dann auch zu. Algorithmen können außerdem sehr gut Orte identifizieren, an denen zukünftig ein Verbrechen geschehen könnte. Hier setzt man, wie in der Justiz, Algorithmen ein, die mit statistischen Wahrscheinlichkeiten operieren. Zum Beispiel PredPol. Mit Kriminalstatistiken gefüttert, fungiert das Programm als eine Art Tippgeber, der auf einer digitalen Karte Straßen und Plätze hervorhebt, die an einem bestimmten Abend prädestiniert für Verbrechen sind. So prognostizierte PredPol beispielsweise bei einem Experiment in Los Angeles mehr als doppelt so viele Straftaten korrekt wie die menschlichen Kriminalstatistiker. Doch bergen derartige Technologien auch Gefahren, zum Beispiel die sogenannte Rückkopplungsschleife. Sie entsteht, wenn beispielsweise die Kriminalitätsrate in einem ärmeren Viertel anfangs hoch ist und der Algorithmus besonders viele Polizisten in gewisse Straßen schickt. Dadurch werden dann aber automatisch mehr Verbrechen aufgedeckt, die dann wiederum in die Statistik eingehen. Das kann dann vor allem ärmere Viertel treffen. Bedenken bezüglich einer algorithmischen Diskriminierung sind also durchaus legitim. Doch bevor es an die Kritik geht, sehen wir uns noch einen letzten Bereich an, in dem wir Algorithmen finden. Die Kunst. Link Nummer 7. Algorithmen sind gute Nachahmer. Doch ob sie auch künstlerisch kreativ sind, ist fragwürdig. Bis hierher haben wir bereits einige erstaunliche Fähigkeiten von Algorithmen kennengelernt. Sie helfen in der Medizin und bei der Verbrechensbekämpfung oder sorgen dafür, dass Autos ohne Fahrer fahren. Doch ein geniales Musikstück komponieren, das einen zu Tränen rührt? Das können doch wohl nur Menschen, oder? Kunst und Kreativität gelten gemeinhin als rein menschliche Unterfangen. Doch auch Algorithmen können Kunstwerke erzeugen. Sogar so gute, dass sich nicht mehr sagen lässt, ob nun ein Mensch oder ein Algorithmus sie erschaffen hat. So kreierte der US-amerikanische Komponist und Musikprofessor David Cope einen erstaunlichen Algorithmus, der Musikstücke im Stile Bachs komponiert. Er nannte ihn EMI, kurz für Experiments in Musical Intelligence. Dazu musste er nur Bachs Musik in etwas übertragen, das auch eine Maschine verstand. Das klingt einfacher, als es ist, denn er musste für jede einzelne Note in Bachs Opus Parameter wie Klangdauer, Instrument und Lautstärke in mühsamer Kleinstarbeit in den Algorithmus eintragen. Und damit war die Fleißarbeit noch lange nicht abgeschlossen. Denn nun mussten auch noch für jede Note in einem Bach-Stück die darauffolgende notiert und jeder einzelne Takt sowie alle Akkordfolgen analysiert werden. Im letzten Schritt ließ Cope den Algorithmus dann selbst lernen. Dazu startete er das Programm, indem er einen ersten Akkord vorgab. Der Algorithmus schlug diesen im Archiv nach, wählte dann per Zufallsprinzip einen neuen Akkord aus der Liste aus und spielte jenen als nächstes. Danach wiederholte der Algorithmus den Vorgang, um die nächsten zu spielenden Noten auszusuchen. Das Ergebnis war ein vollkommen neues Stück, das von einem Stück Bachs nicht mehr zu unterscheiden war. Und weil ihm keiner glaubte, machte Cope den Test. Als er seinen Bach-Algorithmus im Jahr 1997 an der University of Oregon gegen eine Bach-Komposition eines menschlichen Komponisten antreten ließ, entschied das Publikum, dass das von der Maschine komponierte Stück der echte Bach sein müsse. Das Stück des menschlichen Komponisten hielten sie dagegen für eine Maschinenkomposition. Algorithmen sind also großartig darin, Kunst nachzuahmen. Doch das macht sie noch lange nicht zu guten Innovatoren. Denn klar ist auch, die Bach-Chöre von EMI mögen toll klingen und nicht als Maschinenmusik identifizierbar sein. Doch sie basieren lediglich auf bereits existierenden Kunstwerken. Ob sie also wirklich kreativ sind, ist zumindest Ansichtssache. Link Nummer 8. Algorithmen bleiben immer so fehleranfällig wie ihre Erschaffer selbst. Die allermeisten von uns haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Wahrscheinlich haben wir deswegen auch ein so großes Bedürfnis nach Objektivität. Viele Menschen meinen nun, diese in Algorithmen gefunden zu haben. Doch sind Algorithmen wirklich absolut objektiv, fehlerfrei und damit gerecht? Leider nein. Daher sollten wir uns genau überlegen, wie viel Macht wir an sie abgeben wollen. Wann lassen wir sie für uns entscheiden? Wann bestimmen wir lieber selbst? Klar ist, wir sollten Algorithmen nicht einfach so als Autorität betrachten. Denn hinter jedem Algorithmus steckt jemand, der ihn geschaffen hat. Und da gibt es jede Menge Hochstapler. Die einen versprechen uns, mithilfe ihres Algorithmus den perfekten Partner zu finden, die anderen locken mit der einzig richtigen Behandlung einer Krankheit. Und noch aus einem anderen Grund sollten wir wachsam bleiben. Algorithmen machen Fehler. Im amerikanischen Idaho beispielsweise wurde bei einem Budget-Tool ein Algorithmus verwendet, der plötzlich vollkommen willkürlich die finanzielle Unterstützung für Menschen mit Behinderung kürzte. Einmal eingesetzt, ließ sich der Vorgang kaum mehr aufhalten und Menschen warteten jahrelang auf ihr Geld oder mussten es sich sogar erklagen. Und auch wenn es unfassbar klingt, es gibt Algorithmen, die nach ethnischen Daten Profile erstellen, sodass zum Beispiel in den USA schwarze Bürger besonders oft verhaftet werden. Aber heißt das, dass die Algorithmen rassistisch sind? Oder ist es nicht vielmehr die Gesellschaft, mit deren realen Daten wir sie füttern? Die Antwort: Algorithmen machen Fehler, weil sie von Menschen programmiert sind. Insofern sind sie selbst weder böse noch gut. Sie sind nur so böse oder fehlerhaft, wie ihr Programmierer es ist. Von daher überwiegt bei vielen die Hoffnung, dass es in baldiger Zukunft absolut vorurteilsfreie und gerechte Algorithmen geben wird, denen keine derartigen Fehler mehr unterlaufen. Bei den Recherchen zu ihrem Buch hat sich Hannah Fry unzählige Algorithmen angesehen und sie ist zu dem Schluss gekommen: Einen vollkommenen Algorithmus gibt es nicht und wird es auch niemals geben. Da sowohl Menschen als auch Maschinen immer Fehler machen werden, liegt für sie die Lösung in einer Kollaboration. Das hat sich ja auch schon heute schon oft als die beste Alternative erwiesen, ob in der Krebsfrüherkennung oder beim Autofahren. Warum also utopisch, wenn es auch praktisch geht? Das waren die Blinks zu Hello World von Hannah Fry. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Algorithmen, diese unscheinbaren digitalen Anleitungen, sich heute so gut wie überall verstecken. Sie sortieren, was und wen wir auf Google, Facebook oder Twitter sehen. Wir finden sie aber auch in der Medizin, bei der Polizeiarbeit und sogar in der Kunst. Viele dieser Bereiche haben sie revolutioniert und dadurch unser Leben vereinfacht. Aber sie machen auch Fehler, die wir nur allzu gerne übersehen oder übergehen. Wir sollten daher aufhören, Algorithmen unhinterfragt als Autorität zu verstehen und sie stattdessen kritisch hinterfragen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Hello World und teile deine Gedanken mit uns.